Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Feierstunde hier in Berlin. Gefeiert wird mit einem Staatsakt, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordnet hat, das Grundgesetz.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin fest davon überzeugt, diese Verfassung gehört zu dem Besten, was Deutschland hervorgebracht hat.
75 Jahre Grundgesetz. Heute Mittag wurde richtig groß gefeiert in Berlin. Und auch wir wollen uns damit beschäftigen, denn was wäre das Grundgesetz ohne die Presse- und Meinungsfreiheit, die ja dort festgeschrieben sind? Wie steht es denn in Deutschland um die Pressefreiheit, also den Artikel 5 des Grundgesetzes? Reporter ohne Grenzen gibt ja immer jährlich eine Rangliste heraus und danach ist Deutschland von Platz 21 im vergangenen Jahr auf 10 in diesem Jahr aufgestiegen. Es gab 41 physische Übergriffe auf Medienschaffende im vergangenen Jahr. Im Jahr davor waren es noch 103. Heißt das, die Situation hat sich eindeutig entschärft? Diese Frage habe ich vor der Sendung Steffen Grimberg gestellt. Er ist Leiter des Mediendienstes bei der Katholischen Nachrichtenagentur.
Nein, das kann man so leider nicht sagen. Es stimmt zwar, es gab weniger tätliche Angriffe, beispielsweise auf Demonstrationen. Das lag aber daran, dass eben auch einfach weniger Demonstrationen stattgefunden haben, zumindest in dem Milieu, in dem eben im Vorjahr noch sehr viele Übergriffe stattgefunden hatten, Corona und so weiter. Und zum anderen liegt es leider auch daran, dass sich in anderen Staaten die Situation eben noch einmal deutlich stärker verschlechtert hat. Man kann also sagen, Deutschland ist nicht hochgerutscht, weil hier so viel besser geworden ist, sondern weil es bei anderen Ländern noch schlimmer geworden ist.
Wo sind denn die meisten Übergriffe?
Denn die meisten tätlichen Angriffe haben wir tatsächlich immer noch im Umfeld von Demonstrationen und ähnlichen Veranstaltungen. Und da hat sich tatsächlich ja etwas Bahn gebrochen, was wir vor Jahren noch nicht für möglich hielten. Zu entsprechend einschlägigen Veranstaltungen und Einsätzen gehen ja viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile eben auch nur noch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen raus. Also seien es physisch wirklich Personenschützer, die da mitgehen, oder andere Ausrüstungen. Das ist also in der Tat sehr besorgniserregend.
Ist das denn im Westen wie im Osten gleich?
Wir haben sicherlich im Osten noch mal ein Phänomen stärker als im Westen, dass Journalisten, die ja normalerweise als, ich sag mal, unabhängige Berichterstatter und Beobachter gelten, von einigen Teilen der Gesellschaft mittlerweile als Gegner wahrgenommen werden, also praktisch als jemand, der einem feindlich gegenübersteht. Und da geht natürlich dann auch ein gewisser Respekt verloren. Und das mag dann dazu führen, dass man bei Übergriffen schneller bei der Hand ist oder eben auch bei Pöbeleien und Hass in den sozialen Medien.
Sie haben eben angesprochen, Sicherheitsdienste werden teilweise in Anspruch genommen bei der Berichterstattung, wenn Journalisten unterwegs sind. Gibt es darüber hinaus Maßnahmen, die eingeleitet werden müssten, um da die Pressefreiheit auch stärker zu schützen?
Na, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass auch bei der Polizei, die ja bei Demos beispielsweise auch immer mit von der Partie ist, eine Sache in den letzten 2 Jahren noch mal ganz klar ins Bewusstsein gerückt wurde. Die Polizei hat nicht nur die Versammlungsfreiheit zu garantieren, sondern eben auch die Pressefreiheit und die Berichterstattungsfreiheit. Das heißt also, dass Journalistinnen und Journalisten, die beispielsweise auf Demos berichten, dort ihren Job machen und deswegen eben auch von der Polizei zu schützen sind. Das ist, glaube ich, mittlerweile entsprechend bei den Einsatzkräften auch angekommen. Es gibt bei vielen Demonstrationen da entsprechend jetzt auch Vorkehrungen, also geschützte Bereiche, aus denen Journalistinnen und Journalisten dann beispielsweise ihre Berichte absetzen können, für Radio und Fernsehen ihre Aufsager machen können. Da hat sich also deutlich was zum Besseren getan.
In der EU gibt es ja Gesetzesänderungen, die beispielsweise auch den Quellenschutz beschäftigen. Strittig ist dabei beispielsweise der staatliche Einsatz von Ausspähsoftware. Inwiefern können diese neuen EU-Gesetze denn die Informationsfreiheit dabei auch gefährden?
Naja, wir wissen ja leider, dass alles, was möglich ist, auch genutzt wird, gerade von Sicherheitskräften beziehungsweise Geheimdiensten. Und da steht natürlich die Befürchtung, dass man es vielleicht gar nicht mitkriegt. Wir hatten ja jetzt schon mehrere Fälle, dass beispielsweise im Umfeld von der Ausspähung angeblich gewaltbereiter Fußballfans dann plötzlich auch Journalistenkollegen ein Schreiben bekamen, dass also auch ihre Telefondaten gespeichert und ausgewertet wurden, was sich dann im Nachgang auch als nicht zulässig erwies, aber es ist eben trotzdem passiert und es ist natürlich für das Vertrauensverhältnis zwischen Informanten und Quellen und den Journalisten ziemlich bedenklich, wenn sozusagen der Verdacht über vielen Bereichen der Kommunikation stehen muss, dass sie in irgendeiner Form von Dritten ausgewertet werden könnte und damit dann eben Quellen unter Umständen doch offengelegt würden, ohne dass es eben die Journalisten tun, sondern dann eben die entsprechenden Behörden, die diese Daten auswerten.
Schauen wir vielleicht auch noch mal auf die Meinungsfreiheit. Gerade in den sozialen Netzwerken kommt es ja immer wieder zu Hetzkampagnen. Wo endet denn die Meinungsfreiheit?
Die Meinungsfreiheit endet selbstverständlich da, wo sie die Integrität, würde ich mal formulieren, anderer Menschen bedroht oder einschränkt oder angreift. Wobei wir sagen müssen, in Deutschland ist das eine sehr merkwürdig geführte Debatte. In Umfragen sagte ein relativ hoher Prozentsatz der Bevölkerung, es gäbe gar keine Meinungsfreiheit mehr und sie würden sich zum Teil gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern. Aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Quatsch. Hier in Deutschland kann jeder seine Meinung äußern. Das kann man ja auch gerade daran sehen, dass sehr scharfe Kritik an den klassischen Medien geübt werden kann. Und meines Wissens ist dafür noch niemand ins Gefängnis gewandert.
Das ist ein gutes Stichwort noch. Zum Artikel 5 gehört ja auch die Rundfunkfreiheit. Was wird denn damit eigentlich genau abgesichert und geregelt?
Nun, damit wird wie bei der Pressefreiheit abgesichert, dass der Rundfunk, also Radio und Fernsehen, redaktionell eigenverantwortlich entscheiden, worüber sie berichten, wie sie berichten, was sie berichten, dass es eben keinen Einfluss anderer Mächte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, geben darf, sei es der Staat, sei es die Politik, seien es Parteien oder seien es beispielsweise Wirtschaftsunternehmen. Und diese Rundfunkfreiheit ist eben genauso hoch zu hängen wie die Pressefreiheit, wird ja eben auch ausdrücklich in Artikel 5 Grundgesetz geschützt. Und das ist auch ein ganz hehres Gut, das wir auf jeden Fall verteidigen müssen.
Das heißt, es ist ja auch der Schutz für die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, die ja in der letzten Zeit immer stärker auch angegriffen werden. Bedarf es da vielleicht auch zusätzlichem Schutz? Wie sehen Sie das?
Naja, ich glaube, wir reden ja jetzt gerade über eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen und da muss die Politik, die dafür zuständig ist, die Politik der Länder, in meinen Augen sehr darauf achten, dass sie das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, also durch Sparvorgaben, Programm und damit auch Programmfreiheit einschränkt, indem einfach nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung stehen, um wirklich ein Programm für die gesamte Gesellschaft zu machen. Denn das ist ja das, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist, ein Programm wirklich für alle in der Gesellschaft zu machen, weshalb er im Umkehrschluss dann ja auch von der gesamten Gesellschaft über den Rundfunkbeitrag finanziert wird.
Sagt Steffen Grimberg zu 75 Jahre Artikel 5 im Grundgesetz. Er ist Leiter des Mediendienstes bei der Katholischen Nachrichtenagentur und Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Berlin. Und wir bleiben noch beim Thema Pressefreiheit und ihrem Schutz in Europa. Im März hat die EU endgültig grünes Licht gegeben für ihre Anti-Slap-Richtlinie. Damit sollen die sogenannten Slaps besser bekämpft werden können. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was sind denn Slaps? Das sind strategische Klagen, mit denen finanzstarke Unternehmen oder Einzelpersonen öffentlichkeitswirksam versuchen, unliebsame Journalisten einzuschüchtern und mundtot zu machen. Bis 2026 haben jetzt die Mitgliedsländer Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Doch schon jetzt hat sich in Deutschland eine NoSlap, ein NoSlap-Bündnis zum Schutz journalistischer Arbeit gegründet, in dem sich verschiedene journalistische und zivilgesellschaftliche Initiativen gemeinsam engagieren. Vera Linz über die Herausforderungen und die Arbeit des Bündnisses.
Formal sind Slaps in Deutschland kein nennenswertes Problem. Zwar gab es in der Vergangenheit spektakuläre Fälle, die Klagewelle der Hohenzollern gegen öffentlich geäußerte Kritik oder die Millionenklage gegen Journalisten der Süddeutschen Zeitung, die über auffällige Aktiengeschäfte eines Solarunternehmers berichtet hatten. In einer aktuellen Erhebung im Auftrag der EU werden in Deutschland aber keine Slaps mehr registriert.
Es gab eine Studie der EU, die das für ganz Europa untersucht hat. Die haben 47 Fälle identifiziert nach der Definition Slap. Interessant für uns hier in Deutschland, es war kein einziger deutscher Fall dabei, der sozusagen in den Jahren 2022 und 2023 jetzt noch anhängig war.
Sagt der Investigativjournalist Daniel Mosbrucker. Spitzenreiter in der EU ist laut Studie Italien mit einem Viertel aller Slap-Fälle, gefolgt von Spanien und Griechenland. Auch wenn Deutschland hier besser dasteht, heißt das nicht, dass hierzulande kein Druck auf Journalisten ausgeübt wird. Slap-ähnlich ist etwa der Fall der Kontext-Wochenzeitung aus Stuttgart. Die wird seit Jahren von zwei AfD-Mitgliedern verklagt. Grund ist die Veröffentlichung von Chatprotokollen, die das rassistische Denken der Ex-Landtagsabgeordneten offenlegen. Streitwert 100.000 Euro, sagt Chefredakteurin Anna Hunger.
Es gibt zwei große Urteile, einmal vom Oberlandesgericht in Karlsruhe, einmal vom Landgericht in Frankfurt am Main, die uns in allen Punkten Recht geben. Dagegen hat die Gegenseite wieder Einspruch eingelegt. Jetzt waren wir vom Oberlandesgericht in Frankfurt. Ja, das hört nicht auf.
Dass spektakuläre Slaps in Deutschland keine Rolle mehr spielen, liegt am sogenannten Streisand-Effekt. Statt, wie erhofft, Medienhäuser in die Knie zu zwingen, mussten die Kläger erkennen, dass ihr Vorgehen erst recht auf die Missstände aufmerksam macht, deren Bekanntwerden sie eigentlich verhindern wollten. So die Einschätzung von Daniel Mosbrucker, der 2019 selbst eine Studie zu Slaps veröffentlicht hat und weiter zum Thema recherchiert. Dabei hat er beobachtet, dass sich die Strategien der versuchten Einflussnahme in den letzten Jahren verändert haben.
Nur weil es diese krassen Slaps im europäischen Verständnis in Deutschland nicht gibt, heißt es natürlich nicht, dass wir gar keine Probleme haben im deutschen Journalismus, was jetzt irgendwie Rechtsthemen angeht. So, ich glaube, sie sind halt einfach sehr viel subtiler.
Mit subtiler meint Mosbrucker die Entwicklung, dass sich Medienhäuser im Konfliktfall einigen, bevor es zu einem möglichen Gerichtsverfahren kommt. Ein Trend, den er bedenklich findet, weil sich in Deutschland die Standards dafür, was publiziert werden darf, meist über richterliche Urteile herausgebildet haben. Durch solche Deals werde das nun unterlaufen, etwa wenn es um Anwürfe gegen Journalisten geht, die sich auf das Datenschutzrecht beziehen. Hier lägen bislang nur wenig höchstrichterliche Entscheidungen vor.
Das heißt, wenn du da als Verlag sagst, nee, machen wir nicht, gehen wir nicht drauf ein, trägst du ein durchaus größeres Risiko als in den klassischen Fällen, sage ich mal. So, und worum geht's den Leuten? Es geht denen häufig um ein Detail in einem Artikel. Dann bist du versucht, als Medienhaus zu sagen, okay, komm, dann passen wir das ein bisschen an, da haben wir uns missverstanden irgendwie, Kriegsball wird begraben, aber wir eskalieren das hier nicht vor Gericht.
Die jüngst verabschiedete Anti-Slap-Richtlinie begrüßt Daniel Mosbrucker dennoch, weil sie generell den Blick auf juristische Auseinandersetzungen lenkt, dort, wo es sie gibt. Besonders begrüßenswert aus seiner Sicht auch, dass sich Institutionen in einem No-Slap-Bündnis zusammengetan haben, um Betroffene zu unterstützen. Philipp Wissing koordiniert die virtuelle No-Slap-Anlaufstelle des Bündnisses, das Mitte April seine Arbeit aufgenommen und vergangene Woche mit seiner Website online gegangen ist.
Wir versuchen eigentlich bestehende Angebote bestmöglich zu verbinden im ersten Schritt. Da haben wir vor allem das tolle Repertoire von unseren Kooperationspartnern, Reportern ohne Grenzen Deutschland, dem Deutschen Journalistenverband, der DJU und WHD, Frag den Staat und der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir entwickeln aber auch eigene Materialien und Schulungskonzepte zum Thema Slap. Und wir haben einen rechtlichen Beirat aufgebaut aus Anwältinnen, Rechtsexpertinnen, die eben zu dem Thema auch nochmal fokussierter beraten können und versuchen, das alles zugänglich zu machen für die, die betroffen sind von Slaps.
Investigativjournalist Daniel Mosbrucker wünscht sich allerdings, dass man in Deutschland das Thema Slap weiter fasst, als es im europäischen Verständnis vorgesehen ist. Einfach, weil die Situation hier anders ist als in anderen Ländern der EU. Und dass man dabei den Blick weitet, um auch die vielen außergerichtlichen Grauzonen genauer zu erfassen.
Vera Linz über das No-Slap-Bündnis zum Schutz journalistischer Arbeit in Deutschland. Die Tom-Buro-Ära geht Ende des Jahres vorbei. Deshalb sucht der WDR schon seit einiger Zeit einen Nachfolger für den Intendantenposten. Die Bewerbungsfrist endete am 16. Mai. Und rund um diesen Termin wurden schon seit einigen Wochen über unterschiedliche KandidatInnen in der Medienöffentlichkeit diskutiert. 6 sollen übrig geblieben sein, darunter nur eine Frau, Katrin Fernau, Verwaltungsdirektorin beim WDR, die aber auch den RBB aus der Krise geführt hat. Außerdem dabei Jörg Schönenborn, dem Fernsehpublikum durch seine Wahlanalysen im Ersten bekannt. Der jüngste Kandidat mit 40 Jahren ist Helge Fußt, der die Tagesthemen leitet. Christian Fock hat auch WDR-Erfahrung und arbeitet im Moment bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Auch über ihn wurde geschrieben, genauso wie über Elmar Thewissen, Korrespondent in Washington für das ZDF. Und seit gestern soll noch Georg Restle, Chef vom Monitor beim WDR, mit dazugekommen sein. Wir wollen jetzt mal schauen, wer hat denn da die größten Chancen? Und zwar mit Michael Ridder, stellvertretender Leiter beim Fachdienst Medien des Evangelischen Pressedienstes. Hallo, Herr Ridder.
Hallo, Frau Köster.
Wer gehört denn Ihrer Einschätzung nach zu den Favoriten?
Ein sehr hochklassiges Tableau, würde ich sagen, und deswegen auch sehr spannend. Zu den Favoriten gehören natürlich erstmal Jörg Schönenborn und Katrin Fernau. An den beiden kommt man schwer vorbei. Schönenborn, wir haben es gerade schon gesagt, ist seit langer Zeit auch dem Fernsehpublikum schon gut bekannt. Er ist in der ARD sehr gut vernetzt, hat einfach ganz viel Erfahrung. Und Frau Fernau hat natürlich viele Punkte gemacht, als sie den ja doch sehr undankbaren Job der Interimsintendantin beim RBB übernommen hat für ein Jahr. Und da hat man ihr attestiert, dass sie das sehr, sehr gut gemacht hat. Also das sind schon mal sehr starke Bewerber.
Ist es denn wichtig, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, ja, dass der künftige Intendant auch aus dem WDR kommt?
Das ist nicht zwingend, aber bei Tom Buro war es dann ja auch so, dass man ein WDR-Gewächs genommen hat, als er damals gewählt wurde. Ich glaube, das sieht der Rundfunkrat schon ganz gerne. Und wenn Sie sich die 6 Personen angucken, nur Herr Thewissen hat ja nicht WDR-Erfahrung. Wir haben also 5 Leute, die mindestens mal beim WDR waren. Also das ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch jemand wird. Das gilt auch für Helge Fußt, der vielleicht nicht bei allen so auf dem Zettel war als Bewerber, aber der auch sehr interessant ist. Als Tagesthemenchef ist er ja in einer Redaktion, die sich ganz viel abstimmt, ARD aktuell mit anderen Einheiten in der ARD. Er hat vorher bei Phoenix gearbeitet, also auch ein Kooperationsprojekt. Und das ist ja eigentlich das Schlüsselwort im Moment der ARD. Kooperationen. So will ja der Senderverbund sich modernisieren, auch sparen natürlich, Effizienzen gewinnen. Dafür könnte Herr Fußt stehen und er ist mit 40 Jahren zum Beispiel auch deutlich jünger als Schönenborn, der bereits 59 ist.
Das könnte ja auch für einen Generationenwechsel stehen.
Absolut. Das ist jetzt die Frage, was die Mehrheit im Rundfunkrat gerne möchte. Der Generationenwechsel ist eigentlich nur mit Fußt wirklich so richtig möglich. Frau Fernau ist 51, die hat natürlich auch Potenzial, das über mehrere Amtszeiten noch zu machen. Sie ist die einzige Frau, auch das ist ja nicht unwichtig. Genau, also da in den dreien würde ich schon Favoriten sehen in diesem Tag. Tableau.
In der Stellenausschreibung wurden ja auch ausdrücklich die Managementqualitäten genannt, die erwünscht sind. Wer bringt denn davon am meisten mit?
Das fand ich interessant, dass der Rundfunkrat darauf so abgehoben hat und eher weniger auf die journalistische Erfahrung. Ich habe in dem Moment gedacht, wo ich das gelesen habe, das ist ja eine Einladung an Frau Fernau, da ganz vorne mit dabei zu sein. Und es macht natürlich auch Sinn. Der WDR verfügt jetzt noch über ein relativ großes Budget und muss vielleicht nicht so stark sparen, wie das möglicherweise beim RBB oder beim Saarländischen Rundfunk der Fall ist. Aber wir kennen ja alle die Beitragsdebatte und die Unwägbarkeiten und natürlich ist es auch da gut, wenn man jemanden hat, der gut mit Finanzen umgehen kann, der streng auf die Zahlen guckt und der die Budgetkompetenz nachgewiesenermaßen hat. Das wäre bei Frau Fernau der Fall.
Und der oder die sollte ja auch den besonderen Herausforderungen, Sie haben es eben schon angedeutet, den Spardruck gewachsen sein. Wer ist denn da Ihrer Meinung nach sonst noch vielleicht neben Frau Fernau gerade auch der sich verändernden Medienwelt auch besonders zugetan, sage ich mal?
Das würde ich schon auch bei Helge Fuß sehen, der einfach jünger ist und so am Puls dieser neuen Medienwelt auch ist. Aber natürlich würde ich das auch Herrn Schönborn zutrauen, da eine gute Budgetplanung zu machen und diese ganzen Aspekte im Blick zu haben. Weil er verfügt eben, wenn man so will, über die meiste und längste Managementerfahrung auf diesem Top-Level.
Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass die Kandidaten auch in der Öffentlichkeit bekannt sind?
Ja, das ist ja eine Frage, die vom Rundfunkrat zu Rundfunkrat unterschiedlich beurteilt wird. Frau Fernau ist ja sicherlich jetzt auch nicht unbekannt durch diese RBB-Tätigkeit, aber als Verwaltungsdirektorin des WDR steht sie natürlich so ein bisschen abseits der großen Öffentlichkeit. Und manchmal sagt man, die Qualifikationen, die Verwaltungsfachleute haben, sind so wichtig, die heben wir jetzt auf diesen Intendantenposten. Manchmal sagt man, wir wollen doch lieber jemanden, der auch aus den Programmen bekannt ist. Also bei Tom Boro war es ja auch eine entsprechende Entscheidung, der ja sehr deutlich gewählt wurde. Und das war sicherlich sein Vorteil, dass er da sehr, sehr bekannt war als Tagesthemenmoderator. Ja, das würde natürlich zum Beispiel auch Herrn Thewesen zutreffen. Der ist ja nun auch alles andere als unbekannt, hat sich ja als Terrorismusexperte auch einen sehr guten Namen gemacht. Aber ich weiß nicht, ob jetzt der Einzige, der sozusagen keinen WDR-Stallgeruch hat, da wirklich zum Zuge kommen kann. Da bin ich ein bisschen skeptisch.
Vielleicht noch zum Schluss ganz kurz, Herr Ridder, drei Kandidaten dürfen ja übrig bleiben, wenn am 27.06. dann die Wahl im Rundfunkrat ist. Was ist Ihre Prognose? Welche drei werden das sein?
Spontan würde ich sagen Schönborn, Fernau und Fuß. Allerdings kann man sich dann die Frage stellen, treten Schönborn und Fernau wirklich gegeneinander an, dann bei so einem Termin? Das weiß ich nicht. Moderiert man das eventuell im Rundfunkrat dann vorher schon, zieht sich dann einer zurück? Weil da ist ja doch dann die Gefahr beschädigt, rauszugehen. Das bleibt zu überlegen. Das könnte vielleicht dann für Herrn Thewesen nochmal sprechen, als lachenden Dritten. Ich bin gespannt.
Wir sind es auch und werden natürlich hier auch dann darüber berichten. Danke für diese Einschätzung für die bevorstehende Intendantenwahl beim WDR an Michael Ridder, stellvertretender Leiter beim Fachdienst Medien des Evangelischen Pressedienstes. Und damit geht Medias Res für heute zu Ende. Für das Team sagt Tschüss Bettina Köster mit einer Hörempfehlung. Gleich folgt im Büchermarkt eine Rezension zu dem Thema, zu dem Buch Mental Voodoo. Und Maike Albert nimmt meinen Platz dafür. Für einen.